Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Befreiungsschlag für Surkamp, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Surkamp in Not, lautet dagegen die Überschrift in der Süddeutschen. Künftiger Alleininhaber des legendären deutschen Verlagshauses soll der bisherige Mitgesellschafter Dirk Mörle werden, berichten beide Blätter übereinstimmend. Dirk Mörle, zur Erinnerung, ist ein Unternehmer, der nach seinem BWL-Studium zunächst einen Gartenmarkt gründete und später 8 Jahre lang eine Baumarktkette führte. In der FAZ beurteilt Sandra Kegel die Sache so. Sollte ein Verkauf an Mörle tatsächlich über die Bühne gehen, wäre dies ein weiteres Indiz dafür, dass selbst ein Verlag wie Surkamp kämpfen muss und dass die Existenz bedeutender Häuser, die an der Geistes- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik maßgeblich mitgeschrieben haben, nicht mehr selbstverständlich ist. Währenddessen beugt sich die Süddeutsche tief über die Geschäftsbücher des Verlages und kommt zu folgendem Schluss. Der Satz, Menschen, die twittern, kaufen keine Bücher, mag ein wenig salopp das Konsumverhalten jüngerer Debattierer zusammenfassen, aber doch leidet vor allem Surkamp ersichtlich unter der Gratiskultur der neuen Empörungsgesellschaft. Wirklich Geld machten andere Verlage. Fazit der FAZ: Dirk Mörle hat sich als Fachfremder in die Belange des Verlages eingearbeitet. Er weiß, dass Bücher als Ware mit Gartenstühlen nicht gleichzusetzen sind. Was er aber vielleicht auch bemerkt haben dürfte, ist dies, dass es sich mit dem Verlagsgeschäft mitunter ganz ähnlich verhält wie mit der Gartenarbeit. Man pflanzt Setzlinge ein und im günstigsten Fall wächst und gedeiht etwas Großartiges. Das ist im Fall von Büchern nicht anders als bei Pfingstrosen. Von der Erschütterung im Literaturbetrieb zur Erschütterung dieser Tage schlechthin. Der 7. Oktober, Jahrestag des Hamas-Angriffes auf Israel, nähert sich und das merkt man beim Lesen der Feuilletons. Taz-Autorin Rachel Spieker etwa hat die Familie von Yotam Chaim, genannt Gingy, Rotschopf, besucht. Eine der 3 Hamas-Geiseln, die sich nach ihrer Verschleppung selbst aus der Gefangenschaft befreien konnten und dann versehentlich durch die eigene Armee erschossen wurden. Gingy war Musiker, erzählt sein Bruder Tuval Chaim der Taz, Schlagzeuger wie er selbst. Und in der Süddeutschen Zeitung erinnert sich Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, als vor einem Jahr morgens meine Warn-App für Raketenalarm wie verrückt klingelte, wurde die Welt eine andere. Es folgt ein resignierter Blick auf den seither anwachsenden Antisemitismus. Ron Prosor: Neben dem Rechten und dem Islamischen hatte vor allem der linke Antisemitismus nach dem 7. Oktober Hochkonjunktur. Ausgerechnet Universitäten und der Kulturbetrieb verwandelten sich zur Bastion der Ignoranz. Linke Antisemiten, so Prosor weiter, drücken sich oft gewählter aus als ihre Kameraden von rechts. Sie sprechen nicht von Juden, sondern sagen Zionisten. Sie haben jüdische Freunde, solange diese ihre Ressentiments gegen Israel teilen. Sie hinterfragen die Privilegien der Israelis, aber nie die eigenen. Sie sorgen sich um Frauenrechte, es sei denn, es werden jüdische Frauen von der Hamas vergewaltigt. Im Pride Month hängen sie die Regenbogenflagge aus dem Fenster. In Gaza hielten sie das Gleiche für Kolonialismus. Wäre es nicht so bitter, könnte man darüber lachen, so Prosor. Die Terrorsekte Hamas, die auf den Trümmern Israels ein Kalifat errichten will, in dem Schwule gesteinigt und Frauen entrechtet werden, wurde zur Avantgarde einer sich betont progressiv gebenden globalen Linken. Deutlich nüchterner stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Monika Hübscher, Antisemitismusbeauftragte der Universität Duisburg-Essen, fest: Nicht nur die Zahl der Posts und Hasskommentare nähme zu, seit dem Überfall der Hamas auf Israel gebe es auch eine neue Qualität dieses Hasses. Der Judenhass zeige sich auch in speziellen Kombinationen von Emojis, etwa des Davidsterns, zusammen mit einer Ratte. Optimistischeres haben wir gerade nicht zu bieten. Dennoch, schönes Wochenende.